Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zur Ausgabe 99 von Total Beklubbt. In unserer 5. Saison werden wir also dann die Marke der 100 Ausgaben knacken. Und das Ganze, das wird dann nach dem ersten Saisonspiel gegen Kaiserslautern der Fall sein. Aber vorher, da wollen wir ein bisschen darauf schauen, was sich in der Sommerpause verändert hat, wie ja, der 1. FC Nürnberg in die Saison starten wird. Und dazu habe ich mir drei Gäste eingeladen. Und das sind zum einen zwei bekannte Stimmen, nämlich Steffen und Markus. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Und zum anderen eine gänzlich neue Stimme, aber dem geneigten Clubfan keinesfalls unbekannt, Uli Dickmeier. Hallo.
Hallo, servus.
Ja, wir wollen am Anfang mal ganz kurz darauf schauen, wer denn so alles transferiert wurde beim 1. FC Nürnberg. Wir hatten das ja zu Ende der letzten Saison auch schon mal größtenteils gemacht, denn relativ viele Transfers standen ja schon fest, so zum Beispiel eben die Verpflichtung von Alexander Fuchs, von Lukas Jäger, von Enrico Valentini und von Fabian Bredlow. Auch Sebastian Kerk war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, damals schon fix. Und jetzt sind noch zwei Spieler hinzugekommen, nämlich ein Innenverteidiger, der ja dringend benötigt wird, Everton, den man eben noch aus der letzten Zweitligasaison vom 1. FC Kaiserslautern, kennt. Und Adam Zrelak, den ja gefühlt keiner kennt, aber Marek Mintal gut findet. Dazu gab es noch den ein oder anderen Abgang. Stefan Kutschke ist jetzt nach Ingolstadt gewechselt, nachdem er ja aus Dresden zurückkam. Konstantin Csákba hat keinen neuen Vertrag bekommen. Sean Parker, Tim Matthaus zurück nach Augsburg. Und dann ja die bekannten Dave Pultuis, Evan Hofland, Patrick Krakowski, wo man ja schon wusste, dass die gehen werden. Und Tobias Kempe, geht zurück nach Darmstadt. Großer Herzenswunsch scheinbar von ihm. Und ja, Uli, wie schätzt du die Transferaktivitäten des 1. FC Nürnberg ein? Es ist insgesamt ja vielleicht ein seichterer Umbruch, als man ihn erwarten konnte.
Ja, letztlich ist es ja auch eine Frage des Machbaren. Und das wissen wir alle, dass finanziell der Club nicht gerade auf Rosen gebettet ist. Insofern glaube ich, dass man aus den Möglichkeiten, die man jetzt hatte, gar nicht so unbedingt das Schlechteste rausgeholt hat, um es mal so zu formulieren. Also gerade jetzt mit der Versteigerung noch für die Innenverteidigung, mit dem Herrn Everton, über den man nur Gutes hört. Ich habe ihn selber leider noch nicht spielen sehen. Und der wird wahrscheinlich auch ein bisschen brauchen, um Trainingsrückstand aufzuholen und körperliche Defizite. Aber es soll schon ein guter sein. Und ich glaube, da hat man sich ja ganz gut ergänzt. Ansonsten sehe ich halt von den 7 Neuzugängen momentan 2 in der Startelf. Das dürfte klar sein mit Enrico Valentini, der sich rechts hinten, denke ich, etabliert hat schon. Und Sebastian Kerk, der in einer guten Frühform ist. Der Rest muss ich, glaube ich, erstmal noch ein bisschen hinten anstellen. Beziehungsweise so ein Junge wie der Alex Fuchs, der eher als Perspektivspieler geholt wurde. Ja, ansonsten denke ich mal, ist es ein bisschen Überraschungstüte wie der ganze Club. Also es ist ganz schwer einzuschätzen, aber so auf dem Papier, finde ich, schaut es gar nicht so schlecht aus, was die Neuzugänge betrifft.
Markus, ist das eine Einschätzung, die du teilst? Ist das eine, die du so unterschreiben würdest? Oder sagst du, naja, jetzt holt man mit Sebastian Kerk jemanden zurück, den hat man ja eigentlich schon mal gehabt und das ist jetzt irgendwie auch nur so die B-Lösung?
Na, also ich denke schon, dass Andreas Bannemann sich da bei all seinen Verpflichtungen was gedacht hat. Sebastian Kerk hat ja eigentlich auch die ganze letzte Saison über nie einen Hehl draus gemacht, dass er sich in Nürnberg extrem wohl gefühlt hat. Und er ist auch, glaube ich, so eine Art Wohlfühlfußballer, der braucht so sein Umfeld, wo er dann funktioniert. Das hat er in der vorletzten Saison bei uns gehabt. Wenn er nicht verletzt war, hat er eigentlich recht gute Spiele gemacht. Und von daher sehe ich das nicht als 1B-Lösung. Ich bin eher positiv überrascht, dass man jetzt dann doch auch ein bisschen Geld in die Hand genommen hat. Eben zum einen für Sebastian Kerk, dann für Srelak und auch für Everton. Aber ich denke, dass wir da recht gut aufgestellt sind.
Genau, also ich kann mich da meinen Vorrednern nur anschließen.
Ja, also die Verstärkung für die Innenverteidigung ist, glaube ich, sehr gut. Auch für den Preis in Ordnung. Valentini hat Uli schon richtig gesagt, ist auch eine sehr gute Verpflichtung. Einfach aus dem Grund, weil er alles für den ersten Netz mehr geben wird. Und weil er unsere Abwehr auf der rechten Seite um einen sehr großen Abstand wieder verbessern wird. Ja, Lukas Jäger haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Da gab es diese witzige Situation bei Club TV, als Möwald und Leibold ihn gefragt haben, was er denn hauptberuflich macht, weil er technisch ja sehr limitiert ist, aber er ist halt einer, der, wie er auch selber sagt, der viel kämpft und läuft und eben Zweikämpfe gewinnt, und das sieht man ihm auch an. Ich glaube auch, dass Brelo einen Stammplatz haben wird, weil er wahrscheinlich fußballerisch ein bisschen der Bessere als Kirschbaum ist, aber es ist ja noch alles ein bisschen offen. Aber an sich bin ich eigentlich mit den Abgängen und den Neuzugängen sehr zufrieden.
Jetzt kam ja heute noch eine Transfermeldung rein, die sportlich gar nicht so wichtig ist, aber für Uli irgendwie bedeutsam. Luana Valentini wird den Club verlassen, die Pressesprecherin. Und damit wird natürlich jegliche Möglichkeit weggenommen, vom Geschwisterpaar beim 1. FC Nürnberg zu sprechen.
Ja, also wir wissen das natürlich schon intern schon ein paar Tage oder ein paar Wochen länger, dass sie geht. War noch inoffiziell bislang, aber wir waren schon vorab informiert von ihr. Und wir haben schon gesagt, wahrscheinlich geht es nur eben um diesen ganzen Brüderchen, Schwesterchen-Geschichten zu entgehen, die jetzt da drohen, in dieser Saison auf sie hereinzubrechen. Aber sie hat schon gute Gründe, private Gründe, das muss man akzeptieren. Für uns ist es schade, weil es eine gute Zusammenarbeit war, muss man ehrlich sagen. Aber gut, es geht weiter.
Ja, weiter geht's auch beim 1. FC Nürnberg. Und insgesamt lief es ja in den Testspielen, ich will jetzt nicht sagen makellos, aber es war schon überzeugend, es waren 7 Testspiele und es gab tatsächlich 7 Siege. Manche davon, ja, vielleicht auch mit mehr Gegentoren gegen kleine Vereine, als man das manchmal gerne hätte, aber darum geht's ja bei Testspielen nicht immer nur. Uli, von allen, von uns hast du wahrscheinlich die meisten gesehen.
Ich fürchte, ja.
Was ist der generelle Trend, der sich vielleicht in diesen Testspielen abgezeichnet hat?
Also ich habe von 7 Spielen habe ich 5 gesehen. Was ich nicht gesehen habe selber, war Bamberg und Eichstätt. Wobei gerade Bamberg, glaube ich, ja, ein Schützenfest, aber nicht so überzeugend war letztlich, weil es doch ein sehr niederklassiger Gegner war. Man hat schon gemerkt am Anfang, zum Beispiel in Schwabach, wo man sich eine Halbzeit sehr schwer getan hat, wo es zur Halbzeit 0-0 stand. Das sind aber die typischen Spiele gegen kleine Gegner am Anfang, wo es einfach noch nicht rund läuft. Ich glaube, das darf man einfach nicht überbewerten. Genauso wie man die letzten Spiele sicher nicht überbewerten darf. Inter Mailand war noch nicht lange im Training. Gladbach kam aus dem Trainingslager. Aber trotzdem, man darf es nicht überbewerten. Ich finde, man sollte es aber auch nicht unterbewerten. Weil man schon gesehen hat, dass es wirklich im Verlauf der letzten Wochen eigentlich immer besser geworden ist spielerisch, dass die Handschrift schon immer deutlicher sichtbar war, was Kölner will von der Mannschaft, was er verlangt, was seine Spielidee ist, was man ja letzte Saison so ein bisschen immer kritisiert hat, dass eigentlich auch nach dem Trainerwechsel nicht unbedingt eine neue Idee erkennbar war. Und jetzt merkt man so schon nach der Vorbereitung, dass das in eine gewisse Richtung geht. Und ich fand jetzt gerade die letzten beiden Spiele gegen Mailand und gegen Gladbach auch unter genannten Vorzeichen, fand ich es trotzdem schon, ich will jetzt nicht sagen beeindruckend, ist vielleicht zu viel gesagt, aber schon sehr, sehr respektabel, wie sich der Club da verkauft hat. Denn vom Spielerpotenzial her sind es Gegner, die dem Club auf jeden Fall überlegen sind, auch wenn sie vielleicht noch nicht bei 100% sind. Und die Art und Weise, wie da Fußball gespielt wurde, mit das Pressing funktioniert, das Gegenpressing, das schnelle Spiel über die Außen, auch die Außenverteidiger, die viel höher stehen, damit anschieben. Ich finde, es schaut schon gut aus. Die Frage wird jetzt sein, wie es eben in der zweiten Liga sich das alles umsetzen lässt, ob es dann auch so funktioniert.
Steffen, wie hast du die letzten beiden Testspiele vielleicht insbesondere wahrgenommen? Ich war jetzt am Sonntag im Stadion gegen Gladbach. Und zwar mit 2 Gladbach-Fans, und die waren dann schon so ein bisschen, ja, tatsächlich sehr positiv vom Club überrascht. Und auf Twitter war ja das Fazit auch, na, wenn es jetzt so gut läuft, kann ja der Saisonstart eigentlich nur in die Hose gehen.
Ich saß lustigerweise also ganz am anderen Ende vom Stadion als du. Und neben mir saß ein älterer Herr, der sich trotz der Leistung des Clubs noch die ganze Zeit aufgeregt hat, weil er meinte, es kann ja nicht sein, dass man so viele Chancen vergibt. Das fand ich eigentlich recht amüsant, weil wenn man den Club letzte Saison meistens gesehen hat, dann wollte man nicht einmal zuschauen, und jetzt kann man sich ja wenigstens freuen, dass es so viele Chancen gibt. Und ich finde, Uli hat es gerade schon angesprochen, mit den sehr hochstehenden Außenverteidigern und mit diesem Pressing nimmst du halt die Zuschauer viel, viel mehr mit, als mit dem Fußball, den er Alois Schwarz hat spielen lassen. Und deswegen ist halt auch dieser Gesamteindruck ein bisschen besser. Und dann halt diese Kombination, diese Lüpfer und solche Sachen, das sind einfach Sachen, die halt im Stadion mitreißen. Und genau, und das muss jetzt geht halt eben nur darum, das auch noch eben in der Liga zu zeigen, in der Konkurrenzsituation. Und ich bin aber guten Mutes, dass das was wird.
Markus, bist du auch guten Mutes angesichts der Testspiele? Und irgendwie ist es ja immer so ein bisschen große Wahrsagergeschichte, die man da macht. Man guckt in so eine Glaskugel und man weiß auch, okay, die Einkommen aus dem Trainingslager, wir sind längst fertig damit. Und eigentlich ist es dann immer die große Frage für mich, ist es überhaupt auch nur ansatzweise ein Muster mit Wert? Denn wenn du gegen Gladbach zwar hoch presst, aber dann jetzt in der zweiten Liga wieder Mannschaften als Gegner bekommst, die sagen, hier, nehmt den Ball und macht irgendwas damit, hilft es dann überhaupt, um zu gucken, wie weit die Mannschaft richtig ist?
Ja, genau, das ist so ein bisschen die Geschichte, weswegen ich mich eigentlich von den ganzen Testspielen immer ein bisschen fernhalte. Ich habe auch nur den Livestream gegen Inter Mailand gesehen und eben weil die Frage ist, wie lässt sich dieses Spiel dann in der zweiten Liga umsetzen? Wir haben gezeigt, dass wir da eigentlich recht spielstark gegen Inter Mailand dann mithalten können, dass wir Kombinationsfußball spielen können und auch schnelle Konter fahren können. Die Frage, wie du schon gesagt hast, was passiert, wenn jetzt Aue oder Sandhausen einfach sagen, so, hier habt ihr den Ball, macht ihr mal das Spiel, das erwartet eh jeder von euch, dass ihr hier groß aufspielt, ihr seid die mit dem großen Namen, der große Traditionsverein. Und das ist dann halt die Frage, wie lässt sich das umsetzen? Von daher gebe ich jetzt mal auf die Testspielergebnisse nicht ganz so viel. Was mich trotz allem positiv stimmt, ist, dass die Stimmung in der Mannschaft recht gut zu sein scheint, dass wir nahezu auf allen Positionen nicht nur einfach gut besetzt sind, sondern gute Backups haben oder zum Teil noch gar nicht sicher ist, wer von den Kandidaten dann spielen wird. Und dass eben auch das erste Mal seit vielen Jahren, möchte ich eigentlich sagen, auch mal wieder so eine Spielidee auf dem Platz erkennbar ist. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das dann am Sonntag dann auf dem Platz sich umsetzen lässt.
Ich möchte dann ganz kurz, ja, gerne. Aber also das ist mit diesen tiefstehenden Gegnern natürlich immer so ein schönes Thema in der zweiten Liga. Aber dagegen hat eigentlich jeder Zweitligist hat Probleme, wenn er selber das Spiel machen muss, weil einfach die individuelle Qualität der Spieler einfach eben oft nicht dazu ausreicht, dass sie zum Beispiel so defensiv Blöcke knacken können, weil sonst würden sie halt auch nicht mehr in der zweiten Liga spielen. Deswegen, das ist ganz normal, dass sich ein Zweitligist gegen einen anderen Zweitligisten, der sehr tief steht, da schwer tun wird, aber ich glaube, die Voraussetzungen sind zumindest um einiges besser, als wenn man den Ball immer nur hochkloppt und hofft, dass Tim Matosch mal ein Kopfballduell gewinnt.
Und ich sage auch noch was dazu, ich finde auch, dass sich der Club auch in der Hinsicht durchaus verbessert hat, jetzt was in der Vorbereitung zu sehen war. Also gerade so das kreative Spiel, was vielleicht auch daran liegt, dass man eben mit Leibold und Valentini jetzt zwei Spieler hat, die auch viel aktiver in das Ganze eingreifen. Im Gegensatz zu vorher mit Pletschko und Sepsi, die halt nach vorne doch schon sehr limitiert waren. Und das sah für mich auch in vielen Spielen, auch gerade zum Beispiel gegen Garching, was jetzt auch ein Gegner ist, der sich dann eher ein bisschen hinten reingestellt hat, sah das gar nicht so schlecht aus. Also auch wenn der Club selbst die Regie übernehmen musste, waren da durchaus Ideen sichtbar. Man hat mit Kerk jemanden dazu bekommen, der da auch was beitragen kann. Wird natürlich die Frage sein, ob Möwald da bleibt. Das ist so mein Wackelkandidat, mein persönlicher noch, der da eine wichtige Rolle spielt. Aber ich glaube, so schlecht ist man da gar nicht aufgestellt, dass man jetzt nur reagieren müsste und gar nicht agieren könnte. Das glaube ich nicht.
Man kann halt durch die hohen Außenverteidiger kann man halt fast immer Überzahl schaffen. Und damit irgendwer kann dann immer eine Flanke mal reinhauen und dann kann es auch immer mal gefährlich werden. Also es ist einfach, die Spieleridee an sich ist einfach besser, aber man muss sie halt jetzt noch umsetzen unter Konkurrenzsituation.
Und mit Behrens hat man auch jemanden, der jetzt weiter vorne platziert ist. Und ich finde, es tut ihm richtig gut. Also er blüht richtig auf. Und durch diese offensivere Position kommt ganz zu ganz vielen Torabschlüssen, zu vielen Chancen, hat auch die meisten Tore, glaube ich, jetzt in der Vorbereitung geschossen. Also das ist auch so ein Element, was durchaus belebend ist. Und auf der Sechserposition hat man wirklich gute andere Alternativen. Kammerbauer, fand ich, hat sensationell gemacht zuletzt. Und auch Löwen, wenn er in der Innenverteidigung nicht mehr gebraucht wird, kann das spielen. Jäger hat man noch vorhin schon erwähnt. So technisch so schlecht ist er gar nicht. Also da hat man schon Alternativen. Und wie gesagt, mit Behrens nach vorne hat man einfach nochmal eine zusätzliche Option, die da auch ein bisschen, er ist jetzt nicht der große Kreativdirektor, aber er hat mit seinem Willen und seinem Einsatz und seinen trotzdem Ideen, die er auch hat, finde ich, ist das schon belebend und kommt dem ganzen Spiel zugute.
Genau, und auf der 6 hätte man ja auch noch André Petrak, der das auch noch sehr, sehr gut spielen kann, sollte er bleiben.
Wobei ich Petrak trotzdem, genauso wie Michael Kölner, immer noch als Innenverteidiger sehe. Was ich so gelesen habe und auch gegen Inter Mailand gesehen habe, ich verstehe nicht, warum er sich da so sehr dagegen wehrt, dass er nicht in der Innenverteidigung spielen will, weil für mich ist er eigentlich ein wirklich guter Innenverteidiger und hat da recht gute Spiele eigentlich gemacht.
Also man munkelt, dass er das inzwischen auch selbst ein bisschen begriffen hätte. Er hatte halt bei dieser U21-EM vor 2 Jahren, glaube ich, war es, in seiner Heimat in Tschechien, hat er auf der 6 gespielt.
Und überragend gespielt.
Viele Menschen, bitte?
Und überragend gespielt.
Überragend gespielt. Und es haben ihn auch ganz viele Menschen wohl bestätigt, dass er da sehr gut war. Und deswegen dachte er wohl, er müsste das spielen. Aber er sieht wohl auch, dass die Konkurrenz gerade auf der 6 halt auch sehr groß ist. Und in der Innenverteidigung klar auch, aber ich glaube auch, dass er da besser zur Geltung kommt und ich glaube, das hat er inzwischen auch kapiert. Also so wie er zuletzt auch die Spiele in der Innenverteidigung bestritten hat, war das schon sehr ansehnlich. Für die 6 fehlt mir aber immer ein bisschen so noch die Dynamik. Das ist immer so routiniert und ballsicher, aber immer ein bisschen so leicht phlegmatisch auch. Also nach vorne passiert da halt gar nichts. Wenn man gesehen hat, was Kammerbauer zum Beispiel auf der Position auch nach vorne mit öffnenden Pässen gespielt hat, ist das schon eine andere Kategorie. Und deswegen finde ich auch, dass er in der Innenverteidigung eigentlich am besten aufgehoben wäre.
Ja, also ich finde, bei Kammerbau passt mir noch so ein bisschen, die Größe passt mir ein bisschen nicht, weil, also an sich stimmt, er haut sich immer in jeden Zweikampf rein und ist auch ein sehr frecher Spieler und auch ein Spieler, der mich sehr gerne mitreißt und, aber ich bei Petrak habe ich, zumindest defensiv, habe ich da immer einen, der gefühlt das meiste gewinnt auf dem Platz. Ich glaube auch, dass er in der Innenverteidigung um einiges besser aufgehoben wäre, aber er ist halt einer, wenn du ihn auf die 6 stellst, dann weißt du, dass er da ganz, ganz viel abräumt. Und es ist halt in der letzten Saison sehr oft sehr wichtig gewesen und er wird halt öfters mal übersehen, weil er halt eher dieser stille Spieler ist und er halt, wie Uli schon gesagt hat, eher mal der Spieler ist, der lieber mal zurückzieht als durchzieht. Ich glaube, es kommt halt darauf an, was für ein Spielertyp da Michael Kölner sehen will. Und aber ich glaube auch, dass er in der Innenverteidigung auch an sich besser aufgehoben wäre, aber wäre halt auch eine mögliche Alternative auf der 6, sollte da mal irgendwie eher gebraucht werden.
Bevor euch hier gleich die Ohren abfallen, möchten wir euch, auch wenn es sehr, sehr spannend ist, was Uli und Markus und Steffen hier uns gerade zu berichten wissen, ein paar Programmhinweise mit aufs Ohr geben, was sonst noch bei meinsportradio.de läuft, hört ihr jetzt. Und danach widmen wir uns weiterhin dem Kader, möglichen Aufstellungen, den Ansichten von Trainer Michael Kölner und natürlich auch noch unseren Einschätzungen, wo es für den ersten FC Nürnberg hingehen kann.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Hier bei Total Beklubbt haben wir uns im ersten Teil der Saisonvorschau gerade eben den Transfers und möglichen taktischen Vorgaben von Trainer Michael Kölner gewidmet. Wir sind allerdings natürlich noch lange nicht fertig mit unserer sportlichen Einschätzung. Und deswegen sind nach wie vor Uli Diekmeyer von der Nürnberger Zeitung, Markus und Steffen, also auch noch 2 bekannte Stimmen hier zu Gast. Und Markus, du hast gerade eben schon mal angedeutet, dass du noch eine weitere Stärke beim ersten FC Nürnberg ausgemacht hast.
Wir haben unglaublich viele Spieler, die eigentlich vom vom Können her mehrere Positionen spielen können. Ne? Also fängt an bei Valentini, der links wie rechts defensiv wie offensiv spielen kann. Edu Löwen kann, glaube ich, bis auf Torwart hat er glaube ich, auch schon alles mal jetzt gespielt. Petrak ist vielseitig einsetzbar. Kammerbauer kannst du als Innenverteidiger, als Außenverteidiger, als Sechser nehmen. Das könnte, glaube ich, auch ein ziemliches Plus sein, weil die Spieler eben vielleicht dadurch auch eine ganz andere Spielauffassung haben, eher verstehen, was die Mitspieler auf den Positionen dann eben erwarten. Und vielleicht könnte das in der kommenden Saison ein ganz großes Plus bei uns werden.
Genau. Alles gut, du kannst. Das ist Kölner auch sehr wichtig. Also das betont auch immer wieder, dass er viel Wert legt auf taktisch flexible Spieler, die sich eben auch nicht scheuen, geistig sich auf neue Aufgaben einzustellen. Da haben sie auch viel dran gearbeitet, auch im Training immer wieder flexibel umgestellt und ausprobiert. Und das stimmt, das sehe ich auch so, dass das schon ein Plus sein kann. Also gerade Löwen ist so dieses Paradebeispiel. Kölner nennt ihn ja auch seine Allzweckwaffe. Der hat wirklich außer Torwart hat er wirklich schon alles gespielt. Also auch Stürmer in der U21 schon. Und das ist so ein bisschen der Prototyp, glaube ich, an Fußballer, den sich Kölner vorstellt. Und das muss nicht schlecht sein.
Das ist ja das, was im Fußball heutzutage immer so schön als Polyvalenz bezeichnet wird und gemeinhin Laptop-Trainern nachgesagt wird, dass sie sowas schätzen. Eine der Fragen, die wir uns haben zuschicken lassen, war ja, ob die Spieler dem taktischen Konzept von Kölner gerecht werden können und ob sie es denn umsetzen können. Nach allem, was ihr jetzt gesagt habt, muss das ja quasi im Vorbeigehen klappen.
Nein, also auf gar keinen Fall. Es ist da hat auch Michael Kölner so einer seiner wunderschönen Sätze diesen schönen Vergleich mit den Festplatten gemacht, dass es eben auf alten Spielern, die haben dann meistens schon diese tolle Routine. Routine ist an sich nichts Negatives, aber es ist halt, die haben immer Bewegungsabläufe, die bei ihnen sicher sind, sie spielen immer in gewisse Räume, immer gleiche Pässe, immer ähnliche Pässe. Das ist halt bei jungen Spielern, es ist leichter, neues taktisches Konzept zu überbringen, weil sie einfach noch für viel mehr offen sind und einfach noch nicht so viel Erfahrung auf einer Position haben. Und also es ist auf keinen Fall leicht, aber man sieht, dass die Mannschaft das sehr gut annimmt und man hat es auch zum Beispiel gegen Gladbach gesehen, dass selbst ein Michael Ishak mal auf den Flügel ausweicht und dann Kerk mal vorne drin spielt oder ein Sully oder dass dann Behrens läuft immer auf den zweiten Pfosten durch und lauter solche Sachen sind halt einfach, also es hat gedauert, bis die Spieler das alles so verstanden haben und es war ja auch der Grund, warum Kölner gesagt hat, dass ihm die Vorbereitung, so extrem wichtig ist, weil er einfach solche Dinge während der Saison einfach nur ganz schwer umsetzen kann, weil du immer auf den nächsten Gegner schauen musst. Du musst immer schauen, wie spielt der, wie kann ich darauf reagieren. Und deswegen hat er auch eben letzte Saison noch nicht so seine Impulse setzen können. Und deswegen sieht es auch jetzt viel besser aus, weil er eben diese Vorbereitung hatte. Aber ich glaube, dass die meisten Spieler das jetzt schon angenommen haben, diesen kölnischen Fußball, Kölner Fußball.
Markus, also bei Edgar Sully bin ich mir immer nicht so ganz sicher.
Ja, Edgar Sully ist was Persönliches. Also ich mag einfach Edgar Sully. Das ist auch für mich so ein Spieler, der mich ein bisschen mitnimmt. Aber na klar, da ein bisschen taktische Defizite, auch wenn ich das nicht gerne über ihn sage. Und auch in der Defensivbewegung ist noch nicht so alles bei ihm perfekt. Aber er hat ein großes Plus und das ist halt seine extreme Schnelligkeit und er kann halt in einem Spiel mal überragend sein und im nächsten Spiel wieder ganz schlecht und dann wieder mit schönen Tätigkeiten wieder vom Platz fliegen. Aber er hat halt auch, manchmal macht er auch so komische Sachen, die dann auch den Gegner verwirren und dann wieder ganz viel einbringen. Also er ist ein Spieler, wo es halt extrem auf die Tagesform ankommt. Und ich glaube, Sully oder Gislason sind beide solche Spieler, die uns in dieser Saison das Lügen lehren werden, weil sie einer von beiden ganz sicher meiner Meinung nach den Durchbruch schaffen wird.
Schauen wir mal, welcher es dann sein wird. Markus, ist das für dich ein Problem oder könnte es ein Problem werden, dass die Spieler vielleicht auch in alte Muster zurückfallen, wenn es eben nicht sofort funktioniert? Oder sagst du, nee, das hat sich alles schon ganz gut gefunden?
Ich glaube, das hängt viel vom Saisonstart ab. Also wenn man jetzt natürlich die ersten 3-4 Spiele mal wieder nur mit 1 oder 2 Punkten dann aus den Puschen kommt, dann denke ich schon, dass das recht fix wieder passieren kann. Aber wir rechnen jetzt mal alle einfach eine auch genügend frisches Blut, sowohl vom Personal her, als auch von der allgemeinen Denkweise in der Zwischenzeit reingekommen. Die Spieler haben sich auch in der Vorbereitung jetzt das nötige Selbstvertrauen geholt. Und da bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass da diese alten Muster nicht wieder rauskommen.
Dann lasst uns doch mal Trainer spielen und wir gucken mal, wie ihr aufstellen würdet. Denn es gibt ja durchaus so die ein oder andere Position, wo vielleicht nicht so die größte Einigkeit herrscht. Und es geht wahrscheinlich schon im Tor los. Wird es nun Predlo oder wird es Kirschbaum? Thorsten Kirschbaum stand auf jeden Fall jetzt im letzten Test zwischen dem Pfosten, Steffen.
Ja, also das mit dem letzten Test, das war so abgesprochen, wenn ich das richtig in den Artikel vom Uli gelesen habe, dass Predlo gegen Inter Mailand zeigen darf, was er kann, und eben Kirschbaum jetzt. Köln hat aber auch nach dem Spiel gezeigt, dass eigentlich gar keiner von beiden sich wirklich beweisen konnte, weil beide jetzt nicht wirklich so viel zu tun bekommen hatten, dummerweise. Wie gesagt, da werden dann am Ende Nuancen entscheiden. Ich glaube, Uli kann das ein bisschen besser ausführen, weil er da noch ein bisschen näher dran ist als ich. Ich tippe, meiner Meinung nach wird es am Ende Bredlo, weil er halt einfach noch ein bisschen mehr der mitspielende Torwart ist, weil er halt vieles gut kann, aber nichts perfekt, aber er kann halt eben mitspielen. Im Gegensatz zu Kirschmann, weil bei Kirschmann habe ich immer so ein bisschen noch so die Angst, dass wenn er angespielt wird, dass da irgendwas Dummes passiert. Aber Kirschbaum ist auch so ein Spieler, der leider ganz oft kritisiert wird, obwohl er es meiner Meinung nach nicht immer verdient oder beziehungsweise sich den Respekt echt erarbeitet hat, meiner Meinung nach, der letzten Saison.
Ja, wir hatten gestern den Trainer nochmal zum großen Interview und haben ihm auch versucht, ihm da die Antwort auf die Torwartfrage zu entlocken. Aber er hat auch selber gesagt, er muss sich jetzt mit dem Torwarttrainer, mit dem Mix Fuchs auch nochmal beraten. Und er könne mit beiden Torhütern leben, sagt er. Also es macht für ihn gar so keinen so großen Unterschied. Das stimmt, in den Testspielen konnte sich jetzt weder der eine noch der andere groß in den Vordergrund spielen. Mein Bauchgefühl, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich momentan fast eher auf Predlo tippen. Aber gar nicht so sehr aus Leistungsgründen, sondern weil ich glaube, dass Köln ein Trainer ist, der einfach gerne mal alles ein bisschen auf links dreht und so einen Neustart. Und ist ja nicht der erste Trainer, der dann auch sagt, dann wechsle ich auch mal den Torwart und fange mit einem neuen Torwart an. Den hat er auch geholt. Es ist allerdings auch, glaube ich, die schwierigere Variante, weil Kirschbaum, glaube ich, also es wäre vielleicht leichter, Predlo auf die Bank zu setzen als Jungen, als Neuankömmling, als jetzt wieder Kirschbaum abzusägen. Ich weiß nicht, wie er dann damit umgehen würde. Er ist ja doch vom Typ her auch ein Spieler, glaube ich, der einfach auch Vertrauen braucht. Das hat man in der letzten Saison auch gesehen, als er das Vertrauen dann hatte, dass er eigentlich sehr gut gehalten hat und dann aber wieder rausgeflogen ist nach Schäfers Rückkehr. Und ich glaube, das wäre ihm schon sehr schwer zu vermitteln, dass er jetzt dann wieder draußen sitzt. Also ich bin wirklich gespannt, wie er sich entscheiden wird. Und zumal er auch noch betont hat, dass auch für die Torwartposition gilt, was auch für alle anderen Feldspieler gilt, es gibt einen Konkurrenzkampf und es gibt keine Stammplätze mehr. Und das ist wieder sowas, wo ich sage, bin ich ein bisschen skeptisch, weil ein Torhüter ist doch ein anderer Spieler als ein Feldspieler. Und ich glaube, dass der schon zumindest die Gewissheit haben müsste, dass er auch mal vielleicht daneben langen kann, ohne gleich Angst haben zu müssen, im nächsten Spiel wieder draußen zu sitzen. Aber gut, er sagt, er zieht es durch und jede Woche muss sich jeder neu beweisen. Mal gespannt, ob er es wirklich macht.
Ja, Köln hat halt seine eigenen Prinzipien und wenn er die halt sich einmal vorgelegt hat, dann zieht er die halt eben auch eiskalt durch. Ich bin da noch unentschlossen, was da jetzt richtig ist, ob man sich auf einen festlegt und selbst wenn er dann drei Spiele hintereinander parts, ob man ihn noch drin lässt. Weil ich glaube auch, dass es manchmal, also bei Kirschmann ist es wieder ein bisschen anders, weil er halt eben angeblich so ein eher Spieler ist, der viel Vertrauen braucht, um wieder aufgebaut zu werden. Ich glaube halt auch, dass mit reinspielen könnte, dass Kirschbaum eben nicht mehr lange einen Vertrag hat und Bredlo halt eigentlich für die Zukunft geplant ist. Ist halt jetzt die Frage, ob man ihn jetzt reinschmeißt und dann macht Bredlo einen Fehler, dann tut man ihn wieder raus, dann hat man ihn wieder im schlechten Hintergedanken. Also es ist, glaube ich, eine ganz komplizierte Entscheidung und am Ende wird vielleicht das Bauchgefühl entscheiden oder halt der Torwarttrainer, der da noch viel, viel näher dran ist.
Was sagt dein Bauchgefühl, Markus?
Also ich könnte jetzt nicht sagen, wer am Sonntag im Tor steht. Ich könnte mit beiden sehr gut leben. Was mir ein bisschen negativ aufstößt, ist diese ganze Anti-Kirschbaum-Haltung in den sozialen Medien und unter den Fans so im Speziellen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Anfangszeit von Raphael Schäfer. Der hat, glaube ich, auch gefühlt 5 Jahre oder bis zum Pokalsieg gebraucht, bis er mal sich das Vertrauen der Fans erspielt hat. Und ich finde da teilweise die Äußerungen, die Kontra Kirschbaum da so ablaufen, finde ich schon teilweise echt unter der Gürtellinie. Und ich finde, das hat er nicht verdient.
Schließe ich mich an.
Ich auch.
Eine Reihe davor neigen mittlerweile viele dazu, nur noch mit 3 Verteidigern zu spielen, optional dann halt mit 5. Da wir ja gefühlt schon keine Innenverteidiger besitzen, wird in Nürnberg immer noch Viererkette gespielt. Und ihr habt es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, das liegt jetzt natürlich ein Stück weit auch daran, wer das da alles dann wie auf welcher Position spielen kann, dass das eine ziemlich große Wundertüte ist. Und dann kommt halt noch erschwerend hinzu, dass Lukas Mühl verletzt ist, Everton noch zu viel Trainingsrückstand hat und damit, Uli, die Innenverteidigung vielleicht schon von alleine sich aufstellt.
Also ich denke, Mike Reiter dürfte gesetzt sein. Der hat einmal zwischendurch ein bisschen geschwächelt mit Rückenproblemen, aber ist wieder fit. Dadurch sicherlich gesetzt. Und daneben würde ich jetzt mal sagen, Eduard Löwen. Petrak wäre die andere Alternative, der war jetzt zuletzt auch aussetzen musste wegen Problemen, gesundheitlichen Problemen. Also deswegen würde ich momentan eigentlich schon von einer Achse hin mit Valentini, Mike Reiter, Löwen und Leibold ausgehen.
Sehe ich ganz genauso.
Also ich glaube, bei diesem Dreierkettenkonzept ist es halt extrem wichtig, dass deine beiden Außenverteidiger eben nicht nur defensiv spielen können, weil wenn du sowas dann mit Sepsi und Bretschko spielst, dann geht das System Dreierkette nicht auf. Ich glaube, wir hatten auch letzte Saison gegen Pauli, haben wir, glaube ich, auch mit Fünferkette gespielt und da waren auch, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie da die Aufstellung war, aber ich glaube, dass mit Valentini und Leibold könnte man eine sehr, sehr gute Fünferkette spielen oder beziehungsweise Dreierkette mit den zwei eben auf den Außen. Ist halt natürlich dann wieder die Frage mit den Innenverteidigern ganz klar, aber ich glaube, dass man rein theoretisch für die beiden Außenspielern das perfekte Personal dafür hat, ist natürlich die Frage, inwieweit unser Linksverteidiger da jetzt beim Club bleibt oder nicht. Aber ich persönlich bevorzuge noch die klassische Viererkette, weil man dann offensiv mehr Optionen hat.
Auch die Viererkette, die wir gerade schon hatten.
Ja, ich bin auch, also Valentini und Leibold dürften, glaube ich, gefühlt konkurrenzlos gesetzt sein. Und Uli hat es auch schon gesagt, Mark Reiter ist wieder ein bisschen zurück aus seinem kleinen Loch wieder und ist natürlich der Leader, ein Anführer, ein Chef und der ist da wichtig, weil er da hinten so ein bisschen der Schreihals ist. Und genau, und ich, also da ist, wie es Uli schon gesagt hat, haben wir daneben noch Petrak und Löwen, die da beide sich dann um den zweiten Platz streiten dürfen.
Dann müssen wir wieder so ein Stück nach vorne rutschen und dann kann man ja schon darüber diskutieren, ob da ein defensiver Mittelfeldspieler oder zwei die richtige Wahl sind. Es scheint jetzt ja aktuell eher auf einen hinauszulaufen. Insgesamt dann halt ja mit 5 mehr oder minder Mittelfeldspielern. Manche schieben dann ja doch sehr weit nach vorne. Wie würdest du das gestalten, Markus?
Also ich denke mal, dass Kölner schon in der Vergangenheit bei der U21 im letzten Jahr auch gezeigt hat, dass er jemand ist, der nur mit einem Sechser spielen lässt. Und da ist jetzt natürlich die richtig gute Frage, wer wird diesen Sechser spielen? Also da haben wir extrem viel Auswahl. Wenn wir Petrak nicht in der Innenverteidigung spielen lassen, ist er ein Kandidat. Dann kann Jäger kann das spielen, es kann Kammerbauer in der Zwischenzeit spielen. Hoffentlich wird irgendwann Patrick Erras zurückkommen. Und das ist, glaube ich, so die umkämpfteste Position, die wir haben, wo wir die meisten Spieler haben, die das auch, denke ich, recht gut können. Und ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich rechne mal ganz stark damit, dass Kammerbauer am Sonntag auf der 6 auflaufen wird und davor dann wie gehabt zwei zentrale Mittelfeldspieler und eben die beiden Außen.
Kammerbauer auch für dich, Uli, der Nummer 1 Sechser aktuell?
Wenn Löwen in der Innenverteidigung spielt, dann bin ich bei Kammerbauer auf der 6. Sollte Petrak in der Innenverteidigung spielen, wäre Löwen mein Sechser. Also nicht meiner, sondern ich glaube, dass Kölner ihn da hinstellen will. Davor mit Möwald und Behrens, glaube ich, die sind gesetzt zentral, da gibt es keine großen Diskussionen. Kerk, denke ich, ist auch gesetzt, hat eine gute Vorbereitung gespielt, beide Tore vorbereitet jetzt gegen Gladbach, dürfte auch keine Diskussion sein. Andere Außenbahn, Sally hat von den Einsatzzeiten jetzt die meisten gehabt in der Vorbereitung, war jetzt gegen Gladbach wieder so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn, also ein bisschen mehr Wahnsinn sogar als Genie. Hätte halt mal ein Tor machen müssen, hat aber immer wieder auch für Belebung gesorgt, überraschende Aktionen, das stimmt, die hat er drauf, aber es fehlt so ein bisschen, also im Abschluss ist er einfach zu fahrig, da waren wirklich Sachen dabei, wo man sagt, da muss man halt dann in der Situation auch mal ein Tor machen. Deswegen würde ich persönlich eigentlich gern Gislason da sehen, weil ich finde, er nach seiner Einwechslung auch wieder sehr viel Druck macht, ist sau schnell, kann da über die Außen wirklich viel bewegen, wirkt momentan auch mal richtig fit und weiß auch, dass er jetzt in dem Jahr entweder es klappt oder es klappt eben nicht mehr in Nürnberg. Also ich denke, der wäre auch auf jeden Fall eine gute Option. Sabiri hat sich selber gerade so ein bisschen rausgekegelt, würde ich mal sagen, wenn ich das richtig beobachtet habe. Insofern würde ich jetzt mal Gislason oder Sally sehen. Hufnagel wäre auch noch eine Option, aber der hat jetzt nicht so viel gespielt in der Vorbereitung, glaube ich jetzt eher nicht. Also das wäre so mein Mittelfeld.
Gibt es da einen Grund, warum Hufnagel? Hat der Köln irgendwas gesagt? Weil das hat mich schon sehr überrascht, dass man da die Leihe ja eigentlich sehr früh verlängert hat und dann eigentlich hat er ja wirklich nur sehr wenig gespielt dafür, dass Kölner ihn eigentlich ja wollte.
Also im Trainingslager war er mal, glaube ich, kurzzeitig ein bisschen angeschlagen, aber ansonsten, nee, gab es eigentlich keinen weiteren Kommentar dazu.
Ja, dann gebe ich noch meinen Senf dazu. Also ich sehe auch, dass auf der 6 bin ich da gleich ganz bei Uli. Auch Behrens sehe ich auf total gesetzt, hoffentlich für die nächsten 5 Jahre. Daneben hätte ich auch gerne mal den Sabiri gesehen in der Zentrale, aber der hat sich ja jetzt selber degradiert. Ja, und dann links Kerk ist klar. Rechts hoffe ich auf meinen Sully, aber ich schätze auch, dass auf Gislason rauslaufen wird. Genau, und dann gehen wir zum Stürmer über.
Das tun wir gleich. Vorher noch der Hinweis auf unsere Facebook-Seite Total Beklubbt. Schaut mal vorbei, lasst uns ein Like da oder folgt uns auf Twitter @totalbeklubbt. Auch da jederzeit dann alle Infos darüber, wann und wie wir wo zu hören sind oder eben einfach den RSS-Feed oder iTunes abonnieren. Ja, Steffen hat es gerade angesprochen, wir sind gleich zurück, dann werden wir euch mitteilen, wen wir in den Sturm stellen werden, hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
3 Mannschaftsteile haben wir schon geklärt und ja, ganz kurz vielleicht noch für alle, die es nicht mitbekommen haben. Abdelhamid Sabiri bezeichnet es als die Chance seines Lebens, nach Huddersfield Town zu wechseln. Und das kommt nicht sonderlich gut an bei unserem Trainer, völlig verständlich. Das Angebot ist wohl allerdings sehr vage. Deswegen ist mit Sabiri aufgrund von, ja, ich würde es jetzt einfach mal Disziplinarmaßnahmen nennen, aktuell eher nicht zu rechnen. Eine Frage war ja auch noch, wer wird Kapitän? Das hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, das ist Hanno Behrens geworden. Dann, ja, wie es Steffen gerade schon gesagt hat, geht es darum, wer spielt ganz vorne? Ist es Michael Ishak, der jetzt zuletzt ja auch im Test gegen Gladbach aufgelaufen ist? Ist es die neue slowakische Stürmerhoffnung mal wieder aus der Slowakei, Adam Zrelak? Ist es vielleicht auch Cedric Teucher, der von sich selber ja gesagt hat, dass er in seiner Altersklasse einer der besten deutschen Stürmer der zweiten Liga ist, wenn er denn Einsatzzeiten bekommt? Oder wird es irgendwie ganz anders, Steffen?
Also bei Teucher war, glaube ich, auch in den letzten Tagen ein bisschen angeschlagen. Das ist natürlich auch die Frage der Fitness. Das ist schwer. Adam Srella wirkt noch nicht wirklich so integriert. Da scheint es noch so ein bisschen ein paar Probleme zu geben, dass der wirklich jetzt perfekt eingebunden ist. Und Mikael Ishak hat es meiner Meinung nach allen gezeigt, weil alle ihn abgestempelt haben, obwohl er vor seiner Verpflichtung 3 Monate lang, glaube ich, verletzt war. Und es gibt ja diesen Spruch, die Zeit, die man verletzt war, braucht man die doppelte Zeit, um wieder zurückzukommen. Und die Zeit hat er jetzt mit den 6 Monaten. Und jetzt kann er sich beweisen. Und ich glaube, dass er das auch gegen Kaiserslautern tun wird und vorne drin stürmen wird.
Markus, siehst du das genauso?
Also für mich auch Mikael Ishak, der wird es, glaube ich, jetzt allen zeigen, die ihn nach den ersten Kurzeinsätzen schon als Bannemanns großen Flop abgestempelt haben. Er ist körperlich jetzt endlich auf der Höhe, hat in der Vorbereitung auch das nötige Selbstvertrauen jetzt ein bisschen getankt, kennt jetzt auch schon ein bisschen die zweite Liga, auch wenn er in der Rückrunde nicht so arg viel gespielt hat. Aber er macht auf mich den stabilsten Eindruck. Liegt aber auch mit daran, dass Cedric Teuchert wie so oft Probleme mit seinem Körper hat. Der macht ihm da relativ häufig einen Strich durch die Rechnung. Wenn er da ein bisschen fitter wäre und nicht so verletzungsanfällig, würde ich das sofort unterschreiben, was er von sich selbst gesagt hat, dass er der beste deutsche Stürmer in seiner Altersklasse ist. Aber was nützt das ganze Können, wenn der Körper nicht mitmacht? Und Srelak ist für mich ein bisschen hinter Mikael Ishak, aber dürfte, glaube ich, einen ganz guten Joker abgeben.
Wir dürfen gespannt sein, wie es dann am Sonntag gegen Lautern aussieht, wen wir da in der ersten Elf sehen werden. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um noch über die 2, 3 anderen Dinge zu sprechen, die wir quasi gefragt wurden. Und der Alibi-Pass fragte auf Twitter, schafft der Club es noch vor der Winterpause Kölner zu ersetzen? Das ist jetzt natürlich ziemlich reißerisch und auch so ein bisschen gemein. Aber ich glaube, ich weiß, worauf es schon hinausläuft. Das war ja tatsächlich so, dass es gegen Ende der letzten Saison, als dann eben auch dieser Punkteschnitt unter den von Alois Schwarz gefallen ist, als er dann aber im gleichen Atemzug quasi auch noch gesagt hat, naja, ne, nächste Saison, da müssen wir uns schon mal irgendwie an die eigene Nase packen und da soll es nach oben gehen, dass da der ein oder andere schon wieder das große Stühlerücken beim ersten FC Nürnberg gehört hat. Uli, wie akut siehst du diese Gefahr?
Muss ich aufpassen. Nein, also ich hatte auch zum Ende der vergangenen Saison ein bisschen das Gefühl, dass Kölner von seinem Kredit einiges verspielt hat schon. Eben dadurch, dass er, sage ich mal, wenig demütig an die Aufgabe rangegangen ist, den Leuten tollen Fußball versprochen hat, mal einfach formuliert, und wenig davon eingetreten ist. Und am Schluss dann nochmal 2 Spiele gar nichts geholt, hat den Verein viel Geld gekostet und vom Punkteschnitt ist er bekannt, dass er da auch nicht oder sogar noch schlechter war als bei Schwarz. Ich glaube aber, die Vorbereitung hat jetzt vieles wieder wettgemacht. Also vom Gesamtgefühl her, auch in der Mannschaft und so, im Trainingslager, will ich das Gefühl, dass das gut zusammenpasst, dass die Stimmung gut ist. Natürlich gibt es immer Spieler, die unzufrieden sind, das ist normal. Aber generell ist die Stimmung eigentlich momentan schon ziemlich gut. Es ist natürlich Vorbereitung das eine, ab Sonntag zählt, da ist er gefordert. Das weiß er auch selber. Er hat auch zu uns gestern nochmal gesagt, am Sonntag müssen wir in der Spur sein, da gibt es kein Alibi mehr, weder für ihn noch für die Mannschaft. Er hat dann seine Vorbereitung gehabt, er hat die Mannschaft so nach seinen Vorstellungen zusammengestellt, hat seine Spielidee jetzt entwickeln können. Das weiß er auch, dass er jetzt auf dem Prüfstand steht. Und gut, es ist mit Sicherheit so, dass Michael Kölner jetzt kein einfacher Trainer ist, kein einfacher Mensch. Mit Ecken und Kanten genug im Verein, die mit ihm ihre Probleme hatten, weil die meisten sind nicht mehr da. Aber einfach ist es sicherlich nicht, aber ich denke, letztlich wird auch da entscheiden, was, auch wenn es banal klingt und ich jetzt irgendwie 5 Euro wo reinschmeißen muss, aber die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und wenn sie mit 3 Siegen starten, dann kann er ihnen Geschichten auf dem Platz vorlesen, kann mit ihnen ins Kloster gehen und sonst was machen, dann war alles richtig. Und wenn es ein Punkt nach drei Spielen nur ist, dann wird man natürlich kritisch nachfragen, ob das alles so gut ist. Damit muss man leben, aber das wird bei jedem Trainer so sein.
Ich glaube, er ist halt ein Mensch, an dem man sich erstmal gewöhnen muss. Ich verfolge das Ganze erst extrem intensiv. Ich finde, dass er vor allem auch seine öffentlichen Aussagen da um einiges verbessert hat, weil er jetzt in der Vorbereitung, finde ich, schon ein bisschen demütiger an die Sache rangegangen ist als in der letzten Saison, weil in der letzten Saison hat er klar gesagt, wir spielen, wir wollen bis zum Ende der Saison einen Aufstieg mitspielen. Und ich finde, dass er da jetzt ein bisschen in der Vorbereitung auch gelernt hat, und das ist ja auch vollkommen normal, da ist er dazugelernt und das finde ich auch gut. Er muss halt jetzt liefern. Aber das hätte auch jeder andere Trainer machen müssen. Ich glaube, dass er sich die Messlatte ein bisschen höher setzt als andere Trainer, und er hat auch den eigenen Anspruch, glaube ich, erfolgreich zu sein. Und es kann auch erfolgreich werden, also das muss man so auch betonen. Wie Uli gesagt hat, jetzt liegt die Wahrheit auf dem Platz.
Aber jetzt mal ernsthaft, wenn Michael Köllner sich hingestellt hätte und gesagt hätte, ja, wir gucken mal in die neue Saison und so, vielleicht schaffen wir ja einen einstelligen Tabellenplatz, was wäre denn dann in der Öffentlichkeit los gewesen?
Ja, es gibt immer diese zwei Extremen. Man kann es auch so wie Bornemann hat, glaube ich, die ganze Vorbereitung, Uli, korrigier mich bitte, kein einziges Mal das Wort Aufstieg in den Mund genommen. Er hat das immer schön umschrieben, hat gesagt, wir wollen natürlich mehr als letzte Saison, aber wir müssen erstmal schauen, dass es am Anfang gut läuft. Und genau darum geht's mir, dass man es das ein bisschen diplomatischer sagt. Und Köln hätte auch sagen können, wir wollen jetzt erstmal die Vorbereitung gut machen und dann kann alles in der Saison passieren. Es ist immer... Alles im Leben muss in einem gewissen Maßen passieren, und da geht es halt eben auch um Extreme. Und ich glaube, Köln hätte von Anfang an diesen Mittelweg nehmen können, und anscheinend hat er jetzt auch selber eingesehen, dass es ein bisschen zu viel war, und deswegen hat er ja auch zurückgeschraubt.
Michael Köllner ist halt jemand, der mental auf seine Spieler einzuwirken versucht, der sie stark reden möchte. Und wer das eben macht, der kann sich dann halt auch nicht in die Öffentlichkeit stellen und dann den Medien was anderes sagen als das, was er in der Kabine seinen Spielern erzählt oder im unter vier Augen. Und von daher sollten wir da, glaube ich, ein bisschen auch die Kirche immer im Dorf lassen. Mir persönlich ist so ein Trainer mit Ecken und Kanten deutlich lieber, weil nur solche Trainer auch wirklich was erreichen können, als so ein weichgespielter Typ. Der letzte Trainer mit richtig Ecken und Kanten, den wir hatten, war bekanntlich Hans Meyer. Und der hat in Nürnberg schon einiges bewegt.
Und, willst du willst nicht behaupten, dass Hertjan Verbeek keine Ecken und Kanten
hat? Ich wollte es gerade sagen.
Okay. Den habe ich schon gestrichen, seitdem er jetzt in Bochum ja auch aussortiert wurde. Okay, der vorletzte Trainer mit Ecken und Kanten hat in Nürnberg einiges bewegt.
Also ich finde, du hast vollkommen recht, dass also die meisten erfolgreichen Trainer haben Ecken und Kanten. Jeder große Trainer hat irgendwas, was man an ihm kritisieren kann. Aber es ist halt, wenn es nicht läuft, kommen diese Themen ein bisschen schneller auf als beim Trainer, der eben abgeflacht ist. Und hätte Kölner ja selber gedacht, dass es richtig gewesen ist, wie er sich verhalten hat in den ersten Monaten, hätte er es jetzt nicht verbessert oder verändert. Also ich glaube schon, dass es richtig ist, mal den Gang zurückzuschalten. Er soll nicht sagen, oh, wir wollen den Klassenhalt so schnell wie möglich fix machen, sondern ich finde, dass das genau, wie er es jetzt in der Vorbereitung gemacht hat, finde ich es genau richtig.
Ich muss ja sagen, ich fände es sehr gut, wenn wir den Klassenerhalt sehr fix unter Dach und Fach bringen und er sich nicht
dann noch in der Vorrunde.
Ja, sich da nicht irgendwie im Mitte Februar hinstellt und sagt, naja, jetzt spielen wir mal um den Klassenerhalt, weil verdammte Scheiße, wir sind 15. Und damit sind wir eigentlich jetzt auch, glaube ich, schon bei unserem letzten Thema angekommen, nämlich wo es für den ersten FC Nürnberg in der Saison 2017-2018 hingehen kann. Aber vorher noch der Hinweis auf das aktuelle Live-Programm bei meinsportradio.de. Am Donnerstag beginnen die Porsche European Open und wir sind live für euch vor Ort. Malte Asmus dann von der Golfanlage Green Eagle Und ab 11 Uhr solltet ihr einschalten, wenn ihr euch für Golf begeistern könnt. Also meinsportradio.de ab Donnerstag 11 Uhr einschalten und dann Golf live verfolgen. Außerdem natürlich auch gleich noch dranbleiben, wenn Uli, Steffen und Markus verkünden, was sie für den ersten FC Nürnberg für möglich halten, hier bei Total Beklubbt.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Fast alles haben wir nun besprochen bei Total Beklubbt in unserer Saisonvorschau mit Uli Diekmeyer, mit Steffen und mit Markus. Aber eine Sache steht natürlich noch aus und das ist die Vorschau darauf, wo es in dieser Saison hingehen soll. Also, wir stehen natürlich jetzt vor einer Zweitligasaison, die ausgeglichener fast nicht sein könnte. Ich weiß, wir schauen jetzt richtig, richtig tief in die Glaskugel rein. Es gibt nicht so den ganz, ganz klaren Aufstiegsfavoriten. Es gibt aber auch nicht die ganz, ganz klaren Abstiegskandidaten. So scheint es zumindest für viele. Und ja, es ist jetzt nicht so einfach zu prognostizieren, wo es für den ersten FC Nürnberg hingehen könnte. Aber was denkst du, Uli?
Also ich weiß, dass sich alle Beteiligten gerade redlich bemühen, dieses Bild von der vermeintlich schwachen zweiten Liga heuer gerade zu rücken. Also Köln hat auch betont, ihm wäre sogar lieber, es gäbe mehr schwache Mannschaften und dann nur ein paar starke, weil dann die Chance, dass man gegen die Schwachen seine Spiele gewinnt, halt vielleicht doch ein bisschen größer ist. Aber ich sehe es trotzdem so, dass das heuer eine Riesenchance sein kann, die Liga. Du hast einfach kein Hannover, du hast kein Stuttgart, du hast kein Leipzig. Die Überflieger fehlen. Darmstadt muss man abwarten, wo es da hingeht. Ziemlicher Umbruch, haben auch nicht so viel Geld. In Ingolstadt fließt das Geld auch nicht mehr so wie früher, hat man das Gefühl. Also die Absteiger sind jetzt nicht die ganz großen Nummern. Ich denke, Ingolstadt wird sicherlich vorne mit dabei sein, aber es ist für mich kein logischer Wiederaufsteiger. Union Berlin wird sicherlich ein Wörtchen mitreden. Braunschweig muss man mal schauen, so Mannschaften, die in der Relegation gescheitert sind, haben traditionell immer ein bisschen Probleme in der darauffolgenden Saison. Da muss man mal abwarten. Aber ich denke schon, dass für den Club eine ganz große Chance besteht, in dieser Saison, jetzt sage ich wirklich mal, um die ersten 5, 6 Plätze mitzuspielen. Da musst du eigentlich, wenn die Mannschaft so zusammenbleibt, wie sie jetzt ist, wenn du keine Abgänge mehr hast, finde ich, muss das schon der Anspruch sein, dass du in diesem oberen Tabellendrittel, wenn wir es mal so, dabei sein willst und kannst auch mit der Mannschaft. Wie gesagt, Aufstieg jetzt als Muss auszurufen, fände ich auch vermessen. Da wird es halt mit jedem Jahr in der zweiten Liga schwieriger. Das sieht man bei anderen Vereinen auch. Aber ich glaube trotzdem, dass heuer eine ganz große Chance ist, die vielleicht so schnell nicht wiederkommt. Wenn man einen guten Lauf hat, das ist ja auch immer viel mit so einer Eigendynamik verbunden, einen guten Start vielleicht, dass man einen guten Flow hat, dass die Stimmung gut ist, dann kann das einen durch die Saison tragen und dann hast du wirklich eine Chance, da zumindest oben dabei zu sein. Ich rede jetzt nicht davon, Erster oder Zweiter zu werden, aber zumindest oben mit fest dabei zu sein, das sage ich, muss trotzdem drin sein heuer mit der Mannschaft.
Ja, also ich schließe mich da meinem Vorredner an. Ich glaube, wir haben einen von den Top 4 oder Top 5 Kader der Liga, aber man muss natürlich auch immer was aus dem Kader machen. Ich bin auch dabei, dass Darmstadt sehe ich eher im Mittelfeld, Ingolstadt sehe ich auch mit dem Aufstiegskampf. Union Berlin ist für mich meiner Meinung nach der größte Favorit. Dynamo Dresden erwarte ich, dass sie eher weiter hinten landen und dann gibt's halt so wie jedes Jahr wieder irgendwie ein Überraschungsteam und da sind halt solche kleinen Fürth, die sind bei mir ganz hinten. da gibt es dann wieder so Überraschungsteams wie Heidenheim, Pauli, vielleicht auch Bochum, wenn es sehr gut läuft. Oder Sandhausen, weil sie oft unterschätzt werden, sind meiner Meinung nach so Kandidaten, wo es halt dann doch recht schnell mal nach oben gehen kann, weil man sie halt eben vielleicht nicht auf dem Schirm nimmt und Schirm hat. Und genau, also ich glaube schon, dass wenn der Club eine erwartungsgemäße Saison spielt, dass der Club unter den Top 5 landen wird und könnte. Und ich glaube, das ist mit dem Kader auch und mit dem Trainer, der sportlich ohne Zweifel einer der Besten der zweiten Liga ist, möglich. Aber es ist natürlich auch zum Beispiel sowas wie Sabiri ist jetzt schon wieder so ein Thema, was schon wieder ablenkt und was unnötig ist. Sowas muss natürlich unter der Saison meiner Meinung nach vollkommen unterlassen werden. Und ich glaube, dass viel möglich ist, aber auch eine große Chance besteht, weil wenn Spiele knapp sind, können sie auch knapp gegen dich ausfallen.
Ja, so wie Uli schon gesagt hat, unser Kader, so er denn so die das Ende der Transferperiode übersteht, muss auf jeden Fall für einen Platz unter den ersten sechs das hergeben. Und ja, dann kommt's schon zu der Flow rein. Machst du eine kleine Serie, hast dann auch mal glückliche Spiele, die dann positiv ausgehen. Und wenn du da so einen Lauf hast, glaube ich, ist diese Saison echt alles möglich. Aber so eine Ausgeglichenheit geht halt auch in beide Richtungen, ne? Also wenn so eine Liga sehr ausgeglichen ist, dann kannst du eben auch mal, wenn du zwei, drei Negativ-Erlebnisse hintereinander hast, kannst du auch mal ganz schnell nach hinten umdrehen. Und dann findest du dich im letzten Tabellendrittel dann wieder. Und von daher, denke ich, wird viel drauf ankommen, wie die Mannschaft jetzt aus den Startlöchern kommt. Und ich bin da eigentlich recht positiv gestimmt und denke auch, dass wir schon ein gehöriges Wörtchen mitreden, wenn es um die ersten sechs Plätze geht. Also ich würde mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, wir sind definitiv einer der Aufstiegsfavoriten. Da sind andere Teams auch eingespielter, wenn ich da eben an Union Berlin zum Beispiel denke, die für mich der große Favorit auch sind. Aber dahinter gibt's ein paar Mannschaften, die da ganz gut mitreden können und da sehe ich uns auf alle Fälle auf Augenhöhe.
Dann dürfen wir gespannt sein, wer das dann am Ende machen wird, ob wir dabei sein werden. Mich wundert es ein bisschen, dass ihr St. Pauli nicht so richtig auf der Rechnung habt, aber ja, als Überraschungsmannschaft. Also sind die deutlich mehr als eine Überraschungsmannschaft. Da gibt es quasi keine nennenswerten Abgänge. Die haben eine überragende Rückrunde gespielt.
Der Trainerwechsel ist dann wieder, ob das im Trainerwechsel alles gleich so 1-1 funktioniert und ob sie halt eben schaffen, dieses Leistungsniveau auch zu halten, weil sie haben eben in der Hinrunde auch gezeigt, dass es halt man durch individuelle Fehler halt eben auch mal ist, eben wie gerade schon gesagt, in der engen Liga durch ein, zwei Negativerlebnisse halt eben ganz schnell nach unten gehen kann. Also ich bin ganz bei dir, sie können genauso wie wir da nach oben mitspielen und vor allem die Verpflichtung von Sahin war extrem wichtig, weil er einer der besten Spieler der zweiten Liga war in der letzten Saison. Aber es ist halt wie bei uns, es kann was werden, es muss aber nicht.
Schauen wir mal.
St. Pauli hat jetzt vielleicht bei den Spielern nicht so die nennenswerten Abgänge gehabt, aber eben auf der Trainerbank. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Olaf Janssen das Ganze so gut unter Kontrolle hat, wie das Evalin letzte Saison gehabt hat.
Ich glaube auch, St. Pauli hat letzte Saison in der Vorrunde unter seinen Möglichkeiten gespielt und in der Rückrunde über seinen Möglichkeiten. Und letztlich werden sie sich in der nächsten Saison irgendwo dort einfinden, wo es ihren Möglichkeiten entspricht. Und es ist irgendwo Mittelfeldplatz, denke ich mal. Wobei ich ihnen gerne mehr wünschen würde. Ich mag St. Pauli.
Wir schauen, wo es hingeht. Ich bedanke mich bei Uli Diekmeyer, ich bedanke mich bei Steffen und bei Markus für unsere Saisonvorschau. Ich erspare euch ausnahmsweise den Tipp des ersten Saisonspiels, aber dafür musstet ihr euch ja festlegen, wo es ungefähr in dieser Saison hingehen wird. Wir dürfen gespannt sein, was das dann sein wird, melden uns dann nach dem ersten Saisonspiel wieder. Dann haben wir einen ersten Zwischenstand, was der erste FC Nürnberg im Wettbewerb der zweiten Liga zu leisten imstande ist. Und dann widmen wir uns auch nach und nach noch den restlichen Fragen, die ihr uns zukommen habt lassen. Wir haben auch gar nicht darüber diskutiert, wie schön wir das Trikot finden. Das machen wir dann auch noch nächste Woche wieder hier auf meinsportradio.de. Dann total beklubbt einschalten, die nötigen RSS-Feeds runterladen, bei iTunes abonnieren oder einfach über die Webseite. Und dann seid ihr wieder top informiert, wenn es darum geht, was beim 1. FC Nürnberg vonstatten geht.
Total beglubbt. Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.